der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz.
Frühlingshafte Grüße.
Ja, frühlingshafte Grüße aus Köln heute. Ihr hört gleich warum.
Hilau, sagt man hier, ne?
Halaf, oh mein Gott, hast du gerade laut? Du hast nicht gerade mitten in Köln Hilau gesagt. Sarah, meine
Güte. Wir werden gleich verhaftet.
Oh, du ich schäme mich mit dir, hoffentlich. Oh Gott.
Jetzt habe ich direkt am Anfang so laut ins Mikro gelacht. Ihr merkt, ich bin voll
Karnevalswelt.
Ist ja auch vorbei, wir haben Fastenzeit.
Es ist schon vorbei.
Wir sind jetzt im katholischen Köln und fasten gerade, da kann man auch mal Helau sagen. Das ist wie
Allah. Jetzt hast du schon wieder gesagt, hör auf, Helau zu sagen.
Das ist wie Allah.
Ich habe richtig Angst jetzt.
Das ist wie Allah-Fasten. So, also, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir hoffen, wir haben den Lacher am Anfang. Das geht jetzt so weiter, ne? Von unserer Kathi Lindner-Folge geht das Lachen einfach so weiter.
Einfach die Unseriosität geht immer weiter. Es ist an Banalität nicht zu überbieten, was wir hier machen.
Also, wir haben auch in der Folge sehr viel gelacht, darauf kommen wir gleich. Wo wir aber auch gute Laune ins ganze Land bringen, das wollen wir euch jetzt nochmal kurz erzählen. Wir haben momentan, sind wir ja, wenn diese Folge erscheint, dann sind wir ja mitten auf Deutschland-Tour. Wusstest du, dass Tokyo Hotel auch gerade auf Tour ist?
Vielleicht begegnen wir denen ja in Gronau. Ja,
Bill und Tom, ihr hört uns ja genauso, wie ich euch zuhöre. Wir können uns
natürlich
treffen. So, also, aber wir sind auf Deutschland-Tour jetzt, gerade wenn die Folge erscheint, sind wir auf Konzertlesereise. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, haben Judy Bailey und Patrick DePoole geschrieben. Ich habe geschrieben, wie ist Jesus weiß geworden. Gemeinsam haben wir geschrieben, gemeinsam anders. Wovon die Leute eigentlich noch gar nicht so richtig viel wissen. Aber jetzt wisst ihr es, es gibt ein neues Buch ab 1. April von mir. Die nächste Folge wird auch zu dem neuen Buch sein. Da wird es eine Lesefolge geben mit Thea und mir zu gemeinsam anders. Aber
also
genau,
ich bin nicht bei der Konzertlesung dabei, aber beim dazugehörigen Workshop.
Da wollte ich doch gerade kurz dazu
kommen. Entschuldigung.
Ich bin noch nicht da. Also.
Ach, Entschuldigung. Nein, ich jetzt erwarten also mich die Leute irgendwie da, als hätte ich auch ein Buch.
Du bist auch mit dabei. Wir gehen nämlich alle auf Tour. Außerdem wirst du die Buchpremiere dieses Buches auf dem Kirchentag moderieren. Also du bist immer Teil auch von den Büchern.
Yes, wie
du die Stimme der Alle-Kinder-Bibel im Hörbuch bist. Also du bist…
Yes.
So, also wir sind aber auf Konzertlesereise in ganz Deutschland mit all unseren Büchern und wunderbarer Musik von Judy. Und begleitend gibt es einen Antirassismus-Workshop mit Thea. Und Julian, unser Mann hinter der Technik, kann nämlich
Julian
nicht nur Technik,
ist auch dabei,
sondern kann noch sehr viel mehr. Und ihr beide bietet an den Orten immer einen Antirassismus-Workshop an von 15 bis 18 Uhr und abends dann um 19 Uhr oder 19.30 Uhr gibt es die Konzertlesungen. Die ersten haben wir hinter uns, sie waren wunderbar und wundervoll. Tourstart war ja in Essen, im Herzen des Ruhrgebiets. Und wir sind auch noch in der schönsten Stadt des Ruhrgebiets, nämlich in Oberhausen. Das aber erst am Ende. Wir sind nämlich am 16. sind wir in Nürnberg, am 17. März sind wir in Gronau, am 18. in Babenhausen. Dann sind wir am 19. in Hamburg, am 21. sind wir an der Nordsee in Heide, am 23. in Oberhausen, 24. in Bonn, 26. in Hürth. Alles in den internationalen Wochen gegen Rassismus. Wir haben uns ein wunderbares Programm ausgedacht und sind quer durch Deutschland unterwegs. Wir freuen uns total, euch auch zum Teil live zu sehen. Es sind immer wieder Leute dabei, die sagen, wow, wir hören Stachel und Herz und so. Das ist immer wieder total schön. Kommt zu den Konzertlesungen. Es ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Herzliche Einladung dazu.
Und an dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts erscheint auch die Alle Kinder Bibel 2. Endlich ist es soweit, die Erfolgsgeschichte geht weiter. Die Alle Kinder Bibel 2 ist jetzt überall erhältlich und wir sprechen heute mit Anneliese Kihen, mit der Illustratorin der Alle Kinder Bibel. Sie hat auch schon die Alle Kinder Bibel 1 illustriert. Sie lebt hier in Köln mit ihrer Familie, ist Kinderbuchillustratorin und sie schreibt auch selber Kinderbücher und hat aber ursprünglich Sozialpädagogik studiert und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Da reden wir auch noch ein bisschen drüber. Es war ein wundervolles Gespräch über ihre Arbeitsprozesse, auch über ihren Werdegang, aber auch so, wie die Alle Kinder Bibel 2 entstanden ist und wie da auch der Arbeitsprozess mit der Gruppe war, die das mit begleitet hat. Aber wir reden auch so ein bisschen grundsätzlich über Diversität in Kinderliteratur und wie so die Entwicklung ist, auch hier in Deutschland. Und es war einfach total schön.
Anna hat uns ganz herzlich mit einem großen Alarv in Köln empfangen.
Endlich hast du es richtig. Meine Güte.
Wir hatten eine gute Zeit, haben viel gelacht. Wir hoffen, unsere Freude kommt früh darüber. Und wünschen euch jetzt, gehen wir rein, ne? Mhm. Gehen wir rein. Alarv. Das zweite Mal bei Stachel und Herz. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich. Wir freuen uns sehr, dass du wieder da bist. Und du hattest ja beim letzten Mal auch schon 3 Fun Facts oder 2 Fun Facts genannt. Und es ist dann manchmal ein bisschen schwieriger für die GästInnen, die wiederholt bei Stachel und Herz sind, neue Fun Facts auf Lager zu haben. Hast du welche?
Ja, ich habe mir natürlich was überlegt im Vorfeld, aber um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr, was ich beim letzten Mal erzählt hatte.
Das hättest du nochmal kurz abgleichen können. Nein.
Ach. Ja, das stimmt.
Ist schon lang genug her.
Wir können ja so ein Quiz daraus machen, dass die Leute jetzt mal Annas ganze Bandbreite an Fun Facts dann. Und dafür bekommt ihr
nichts.
Pass auf. Doch! Ach so. Doch, wir machen jetzt ein Gewinnspiel.
Gleich
wer Annas erste beiden oder drei, wir wissen es ja nicht mal genau, ob es 2 oder 3 waren, Funfacts.
Okay. 2, ja, weil
es waren.
Schickt uns an die E-Mail-Adresse podcast@vemission.org alle Funfacts von Anna Lisicki-Hehn, die sie jemals in Stachel und Herz geäußert hat, und ihr bekommt, wir losen unter denen, die richtige Antwort gesagt haben, verlosen wir eine Alle Kinder Bibel 2.
Oh, das macht ja nur Sinn.
Wow.
Das macht nur Sinn.
Aber die Leute können es ja einfach nachhören.
Was ist da nicht so, das willst du auch.
Das muss man noch dazu sagen. Gewinnspiel ist erst ab 18. Der Preis kann nicht als
alle
Geld
Angaben
ausgezahlt
ohne Gewehr.
Werden.
Ach nee, wie war das?
Das findet ihr in den Shownotes.
Und was machen wir, wenn ich mich doppel? Also wenn ich jetzt nochmal dasselbe erzähle?
Dann müssen die Leute das auch. Dann musst du eine Alle Kinder Bibel 2 abgeben.
Ja, für meinen Rezensionsexemplar. Ja, gut. Okay, ich hatte mir vorab überlegt, was ich so sagen könnte, und witzigerweise werde ich ganz oft gefragt, ob ich mal mein Skizzenbuch zeigen könnte. Also jetzt gerade bei Social Media oder auch so, wenn FreundInnen da sind. Zeig doch mal, was du so findest, ne, dein Skizzenbuch, was du da alles Schönes machst, ein Sketchbook. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keins. Ich hätte super gerne eines, weil ich das total schön finde und total faszinierend finde, wenn das jemand hat. Und das überall mit hinnimmt, dann sitzt man so im Café, so habe ich es mir auch vorab vorgestellt.
Oh ja,
also mit
so einem Ledereinband.
Ja, richtig. Und dann so eine kleine Kladde. Und dann hätte ich so ein Etui dabei mit meinen Stiften. Und dann würde ich da so sitzen.
Die so ausrollst.
Ja, und auch so ein bisschen geheimnisvoll. Die Leute würden sagen, was malt sie wohl? Ja, aber leider habe ich das nicht. Und aber auch irgendwie, ich habe mich dann irgendwann ja entschieden, dass ich das beruflich mache. Und das ist für mich jetzt ja keine Freizeit mehr, wenn ich illustriere. Und deshalb habe ich es nicht. Aber ich hätte es gerne. Ja, okay. Das ist der erste Fun Fact.
Aber das klingt jetzt so, als ob beruflich weniger Spaß macht als Freizeit?
Nee, gar nicht. Nee, ich finde, aber ich male halt jeden Tag so viel oder illustriere jeden Tag so viel, dass ich dann nicht in meiner Freizeit sagen würde, das mache ich jetzt auch noch. Genau.
Ja, Sonnenschein in ein Café.
Ja, genau. Und ich habe mir dann so andere Hobbys gesucht. Also ich mache trotzdem schon noch so DIY, viele Sachen.
Ach, cool.
Ja, dass ich dann sticke oder ich filze was oder so. Das macht mir auch mega Spaß. Aber bei Illustrieren halt nicht. Das ist jetzt wirklich Business.
DIY, also so Sachen mit Stoff.
Da ist die Pinterest-Queen direkt dabei.
Genau, Pinterest wird abgespeichert. Viele Pinwände.
Ich bin so süchtig nach Pinterest.
Ja,
das
schlimm.
Das ist richtig, richtig schlimm. Aber ich mag ja ganz gerne so diese DIY-Sachen für zu Hause. Mache ich nicht. Also ich gucke das gerne. Ich konsumiere das nur. Also so Leute, die so Möbel oder Deko-Objekte oder so Sachen oder die ihre Küche selber renovieren oder ihr Bad und so mit allen möglichen. Wie macht man mieterfreundliche Badrenovierung und solche Sachen? Liebe ich. Oder so Leute, die ein die so ein altes Haus gekauft haben, was so, so richtig heruntergekommen ist, so eine alte Villa aus den 1920er Jahren.
Folge ich
auch
jemandem.
Dann komplett in Eigenarbeit dann renovieren.
Da gibt es so amerikanische Shows drüber. Mein Patenkind, die ist 14, wenn die mal kommt, dann lasse ich mir von der zeigen, was so gerade en vogue ist, was man so guckt als 14-Jährige. Und da habe ich letzte Mal mit ihr so, mach aus einer Bruchhütte mein Traumhaus, DIY-USA-Sendung geguckt.
Ach krass.
Ich kann nochmal genau nachfragen. Und
ja, bitte. Bitte. Ich meine, auch das jetzt.
In one day haben die das auch gemacht.
Nein.
Ja, okay, das kann dann aber nicht so sein. Ich mag nicht diese Home-Makeover-Sachen, wo die Leute dann weg sind für einen halben Tag.
Ja,
und
ja,
dann
genau.
Die gehen
Kaffee trinken und wieder.
Sowas, okay, da haben wir uns falsch verstanden, weil sowas mag ich überhaupt nicht. Das finde ich ganz schrecklich, weil ich denke mir, mit diesen Sperrholzplatten, also das ist ja nicht von Dauer. Nein, das mag ich nicht. Ich mag wirklich diese Sachen, wo die Leute wirklich 2 Jahre lang an ihrem Traumhaus bauen und dann haben die so einen Insta-Kanal und dann zeigen sie so diesen Fortschritt und dann siehst du so diese Vorher-Nachher-Bilder und das
ich merke das
so
Funkeln
toll.
In den Augen. Ich
sollte aber, oh mein Gott, das ist so ein Traum. Ja, das ist wirklich
entspannender wahrscheinlich, ja.
Okay, aber das, Entschuldigung,
das
war
ja
jetzt
gar nicht.
Das Wort DIY hat sowas bei mir getriggert.
Das
aber
war Theas Funfact. Die dürfen nicht in der Aufzählung mitnehmen.
Aber wir wollen doch ja jetzt deinen, es tut mir leid, dass ich jetzt so abgeschweift bin.
Nee, gar nicht,
aber wir
das
wollen
war sehr
doch
interessant.
Jetzt deinen zweiten Funfact hören.
Ja, der zweite Funfact. Genau, der zweite Funfact ist, dass ich manchmal morgens, weil ich arbeite von zu Hause aus, und dass ich mir manchmal selber vormache, ich würde zur Arbeit gehen. Das heißt, ich ziehe mich an, ist ja auch schon mal gut. Manchmal mache ich
nicht
nackt, aber im Schlafanzug bleiben. Schlafanzug. Das ist ja verhängnisvoll.
Das erinnert mich
so
ein bisschen an Corona-Zeiten, wo ich dann immer für Zooms so bis
obenrum.
Hier, obenrum sah ich sehr adrett.
Unten Schlawanzug.
Und unten Schlawanzug und dicke Puschen und eine Wolldecke. Und
Jogginghose, Wärmflasche. Ja. Ja.
Okay, und was machst du dann?
Und dann gehe ich raus, gehe ich um Block. Gehe ich eine Runde.
Gehst wieder rein als Arbeits-Anna.
Und dann geht's los. Ja, wirklich mache ich so.
Ich wünschte, das würde ich auch tun.
Ja, das macht absolut Sinn, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich sonst auch, dann macht man hier noch was und da noch was und
Ich finde es auch echt schwer, von zu Hause zu arbeiten, finde ich, muss ich sagen.
Ja?
Ja, weil es da zu viel Ablenkung gibt.
Also inzwischen kann ich es gut und ich hatte mir früher immer so vorgestellt, dass ich überall arbeiten kann. Mhm. Ich dachte, dann sitze ich irgendwo draußen oder da haben wir das Café wieder im Café und dann arbeite ich da, kann ich gar nicht. Ich kann sogar, selbst wenn ich habe keinen Balkon, keine Terrasse, keinen Garten und ich habe immer so gedacht, dann frage ich FreundInnen, ob ich da auf dem Balkon bei denen vielleicht zu Hause, wenn die einen haben, arbeiten könnte. Ich kann mich da einfach nicht so gut fokussieren wie zu Hause. Ich brauche schon so meinen festen Arbeitsplatz, leider. Mhm. Weil sonst wäre es ja toll, könnte ja überall, mache ich aber nicht. Genau, deswegen gehe ich zur Arbeit und dann bin ich da und dann geht's los.
Krass, also ich liebe meine Jogginghose zu Hause immer noch. Das war nicht nur in Corona.
Nee, die habe ich schon auch an. Ja, ja.
Ach so,
ja,
okay.
doch.
Das beruhigt mich jetzt.
Ja, doch, nee, Jogginghose. Wer bin ich?
Damit kann man ja auch um Block gehen.
Natürlich.
Ja, ja.
Das geht in Köln auf jeden Fall gut.
Anna, wir haben uns was ganz Pfiffiges überlegt für heute. Das hatten wir noch nie, Premiere bei Stachel und Herz.
Ich dachte, das macht ihr immer.
Nee,
schön.
Das machen wir jetzt nur mit dir und nur für dich. Vielleicht ergibt sich daraus eine weitere Tradition, aber es ist das erste Mal.
Du bist jetzt das erste Versuchsobjekt.
Okay, dann sagt mal.
Also, wir haben Entweder-Oder-Fragen vorbereitet und wollen damit noch mehr so in den Einstieg hier kommen. Jetzt bei der ersten Frage denke ich schon naja, bei dem, was du jetzt schon erzählt hast, egal, bei den ersten beiden, machen wir jetzt trotzdem, ja?
Muss ich ganz schnell antworten oder darf ich was dazu sagen?
Nö, wir sind ja nicht gestresst.
Oh gut.
Nö, du darfst gern was dazu sagen. Wir mögen es, wenn du redest, deswegen bist du hier. Also, Anna, halt dich fest.
Gut.
Buntstifte oder Aquarellfarben?
Ja, würde ich
für wir sind schon entweder oder Fragen. Also ja ist jetzt nicht die Antwort.
Also ja, sage ich deshalb, weil wenn es jetzt darum geht, was ich nutzen würde, dann würde ich sagen Buntstifte. Mhm. Ich finde es aber ganz toll, wenn jemand richtig gut mit Aquarell umgehen kann. Kann ich gar nicht. Dann finde ich das super, würde ich gerne können. Aber ich habe es wirklich nie hinbekommen, dass es richtig gut aussieht.
Okay. Digitales Zeichnen oder der klassische Stift?
Ja, inzwischen digital. Also ich habe am Anfang ganz viel, also eigentlich alles analog gemacht und irgendwann habe ich festgestellt, dass wenn man jetzt irgendwie zusammenarbeitet mit jemandem und nicht nur für sich illustriert, ist es auf jeden Fall sinnvoll digital, weil dann kann man viel leichter Sachen ändern und muss nicht alles nochmal neu machen.
Hm. Realistische oder stilisierte Darstellungen?
Ja, ich finde beides toll, aber ich mache schon stilisiert. Ja.
Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch, wenn es ums kreative Arbeiten geht?
Vormittag. Ja, ganz morgen kann ich auch nicht. Aber abends bin ich auch zu müde. Ja, dann Vormittag.
Also, wenn man die Kinder morgens aus dem Haus hat, dann fühle ich mich auch manchmal so nach Mittagspause erstmal.
Ja, dann musst du die Runde gehen, Sarah. Das ist der Trick. Ja, dann, das ist die Runde. Das ist die Runde, dann ist man erfrischt. Ja, dann geht's los.
Inspiration aus der Natur oder aus dem urbanen Umfeld?
Mhm. Ich würde sogar sagen, urbanes Umfeld. Also ich finde Natur sehr angenehm zum Entspannen und zum Runterkommen. Aber im urbanen Umfeld fallen mir immer direkt so kleine Geschichten ein. Das ist so ein bisschen, ich sehe dann irgendwie Personen, die miteinander interagieren und dann frage ich mich direkt, ach, was könnte da wohl passiert sein oder was machen die wohl gerade oder so. Und genau, ab und an, genau, das ist nämlich auch das Schöne an der Morgenrunde, dass ich mich dann oft so inspiriert fühle direkt und am liebsten jetzt für jeder Geschichte ein Kinderbuch machen würde. Was ich da so sehe.
Zeichnest du lieber Charaktere oder Landschaften?
Charaktere, auf jeden Fall, ja.
Detailreiche oder minimalistische Darstellungen?
Detailreich, das liebe ich besonders.
Mhm. Das ist, also gerade in der Altkinderbibel sieht man das auch sehr. Das finde ich ja so das Schöne, gerade wenn es da um Diskriminierung geht. Dann war es bei der Alle-Kinder-Bibel 1, man kann jetzt immer so schön dazu sagen, Alle-Kinder-Bibel 1 und Alle-Kinder-Bibel 2 und immer so 3, 4, 5, 6, 7. Also in der ersten, gerade so auf dem Titelbild habe ich das ganz oft erlebt bei Diversität, dass es, dass manche Leute die Details gar nicht so gesehen haben, aber andere Leute dann sofort was gesehen haben. Aber so beim Beispiel, zum Beispiel Ableismus. Menschen, die selber eine Behinderung haben oder sich halt auch ihre Sehgewohnheiten daraufhin trainiert haben, die erkennen direkt auf der Titelseite, dass dort Menschen mit Behinderung auch zu sehen sind. Und das sind ja auch kleine Details, auf die du sehr geachtet hast. Du bist ja Expertin für Illustrationen rund um Diversität und so. Und das sind auch so Details, die halt, die für die meisten Leute unerkannt bleiben, aber doch dann irgendwie aufgenommen werden. Also, oder auch nicht für die meisten oder auf den ersten Blick oder wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Details, die sind da schon sehr zu entdecken in der Alle-Kinder-Bibel. Ich will gar nicht so viel erzählen. Guckt euch die selber an.
Ja.
Letzte Frage. Illustrieren nach Vorgabe oder freies, kreatives Gestalten?
Das ist schwierig, finde ich. Es kommt immer auf den Auftrag an. Also ich gestalte gerne frei und überlege mir was, aber wenn ich dann mit einem Team zusammenarbeite, macht es auch manchmal komplett Sinn, dass mir gesagt wird, was die Wünsche sind oder wie wir das auch gemacht hatten bei der Alle-Kinder-Bibel, dass sie gesagt haben, das und jenes möchten wir auf gar keinen Fall und das fänden wir total gut oder wichtig oder die und die Sehgewohnheiten gibt es, vielleicht kannst du damit brechen, das macht einfach komplett Sinn. Ja, deswegen kommt es immer ein bisschen drauf an, ob ich alleine was mache oder eben mit einem Team zusammen oder mit einer Autorin zusammen, ja.
Du warst ja noch nicht immer Illustratorin, sondern wir sitzen ja hier gerade, wir machen das mal transparent, in Köln, in einem Jugendcafé, würde ich das hier mal so beschreiben. Und ich glaube, hier hast du auch voll gearbeitet, zumindest bei dem Verband hast du gearbeitet, als Sozialpädagogin.
Genau.
Und jetzt bist du aber Vollzeit auch Illustratorin. Und wie kam es von dem einen zum anderen?
Ja, eine gute Frage. ja, ich habe soziale Arbeit in Köln studiert und danach genau auch als Sozialarbeiterin gearbeitet im Bereich Kinder- und Jugendarbeit und auch mit Familien habe ich zusammengearbeitet in verschiedenen Einrichtungen, aber auch hier eben. Und habe dann parallel angefangen zu illustrieren und irgendwann wurde das zu viel, ich muss mich entscheiden. Und aus verschiedenen Gründen habe ich dann gedacht, ich probiere es jetzt aus, ob es wirklich funktioniert als Illustratorin. Genau, und habe mich dann irgendwann entschieden, das nur noch komplett zu machen. Und eventuell kommt es aber auch nochmal dazu, dass ich nochmal im Sozialbereich arbeite. Ich finde das immer noch ein für mich schöner Beruf und ich habe das auch mal sehr, sehr gerne gemacht. Ich arbeite super gerne mit Kindern und Jugendlichen zusammen, es macht mir total Spaß. Aber aktuell für diese Lebensphase ist es einfach jetzt super zu sagen, ich bin zu Hause und illustriere, ja.
Nee, du gehst morgens schon zur Arbeit.
Geh morgens zur Arbeit, ganz richtig.
Sarah hat vorhin ja auch schon die Diversität angesprochen, die sehr deutlich wird in deinen Illustrationen und auf die du ja auch spezialisiert bist. Warum legst du da so viel Wert drauf, auf Diversität?
Mhm. Genau, ich habe eigentlich, als ich angefangen habe zu illustrieren, den Wunsch gehabt, ein Kinderbuch zu machen, in dem verschiedene Familienformen vorkommen. Das war irgendwie so mein Ansporn, weil ich hatte damals die Kinder, also meine Kinder waren sehr klein und ich hatte viel mit Kinderbüchern natürlich zu tun, dadurch automatisch, und fand das so schade, dass immer diese klassischen Familienbilder so auftauchen, und hatte in meinem Freundes- und Familienkreis einfach ganz viele Familienformen, die nirgendwo vorgekommen sind. Dass sowohl die Kinder als auch die Familien sich irgendwie nie wiedergefunden haben. Und ich dachte, ach, das mache ich doch. Jetzt mache ich mal ein Buch, in den verschiedenen Familienformen vorkommen. Und habe dann aber das erste Buch, als ich dann angefangen habe, und hatte ich das ja noch nie gemacht, habe ich so lange gebraucht, dass ich dachte, okay, ich lasse es bei einer Geschichte über eine Regenbogenfamilie. So nicht alle Familienformen, sondern erstmal nur die beiden. Und mit einer alleinerziehenden Mama. So, das war so die erste Geschichte, die ich über Crowdfunding finanziert habe sozusagen. Da habe ich sowohl geschrieben als auch illustriert und das so gemeinsam mit einer Regenbogenfamilie, die ich über Instagram kennengelernt habe, ja, so verwirklicht sozusagen. Genau, und das hat total gut geklappt. Und dann habe ich gedacht, ach, probiere ich doch das nächste noch aus. Und so kam eins zum anderen, ja.
Ist es auch so ein bisschen inspiriert aus deiner Arbeit dann auch gewesen, wenn du sagst, du hast viel mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet? Da ist ja auch immer häufig eine Diversität, die gar nicht so abgebildet wird, viel in der klassischen Kinderliteratur zum Beispiel.
Ja, sowohl als auch, genau. Also es war sowohl privat als auch durch die Arbeit natürlich. Mhm. Genau, eben, dass ich da dachte, das geht's gerne noch nicht angehen, dass einfach Kinder gibt, die sich in keinem Buch wiederfinden. So. Mhm. Genau. Und das war so mein Ansporn zunächst, ja. Und ja, das ist auch so geblieben jetzt.
Und dann bist du ja nicht nur bei Kinderbüchern geblieben, sondern hier auf dem Tisch liegen gerade, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber du hast ja auch über Crowdfunding dann, ne? Habt ihr ja relativ schnell zwei so Freundschaftsbücher gemacht, in der auch verschiedene Vielfaltsformen vorkommen, und magst du dazu noch was sagen? War das dann so das nächste Projekt oder war das noch so das nächste Projekt, das ich dann mitbekommen habe?
Doch, das war schon auch jetzt gar nicht so lange her, aber dennoch so eins der nächsten Bücher. Ich hatte dann genau noch ein zweites Buch rausgebracht, wo dann die alleinerziehende Mama mit dem Kind im Fokus war und die Regenbogenfamilie wieder aufgetaucht ist. Das war so mein zweites über Crowdfunding finanziertes Projekt. Und dann hat mich Anne Dittmann angeschrieben, die ist Journalistin und alleinerziehende Mama eben auch. Und hatte die Idee, ein FreundInnenbuch zu machen, und meinte, dass sie meine Illustration eben einfach gerne mag und ob wir uns das nicht zusammen machen wollen.
Ach cool, so habt ihr euch auch kennengelernt. Mhm. Ich finde das, wenn man euch beide so bei Instagram sieht, dann denkt man, ach, die beiden, die sind irgendwie auch schon, die Anna und die Anne, die sind schon Freundinnen seit dem Kindergarten oder so.
Nee, aber jetzt natürlich.
Ja, natürlich.
nee, genau. Also die hatte mich in der Tat angeschrieben. Ich hatte sie mal gefragt, ob sie eben eins der ersten Bücher von mir rezensieren möchte und so. Genau, und habe dann gesehen, sie folgt mir schon, und ja, dann habe ich mich total gefreut. Und dann habe ich natürlich direkt ja gesagt, weil ich total Lust hatte auf dieses Projekt. Und genau, dann haben wir das erste umgesetzt für Schulkinder und dann das zweite eben noch für Kindergartenkinder.
Und ja. Das Schöne ist ja auch, dass also dass du da reale Personen illustriert hast. Ich weiß noch, irgendwann hast du mich mal dann angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ob meine Kinder da auch drin illustriert werden. Und dann habe ich dir so ein paar Fotos von den beiden geschickt, und die sind tatsächlich auch in meine Mini-Crew drin.
So ist es.
Und das finde ich was total Schönes, weil ich kenne die Reaktion meiner Kinder. Also meine Tochter, die jetzt 9 ist, die will immer noch meine Mini-Crew irgendwie rumgeben in der 3. Klasse, weil sie halt selber auch drin ist.
Ja.
Und wie schön das für Kinder ist, die sich selber dann da auch so entdecken, ne? Und das stelle ich mir gerade bei Personen, die du da auch, und Kinder und Mamas und Papas sind da auch drauf, die du da so mit illustriert hast, das ist natürlich ein Rieseneffekt bei den Kids so. Und das sind ja auch viele Families eben, die halt nicht so die heteronormative Familie darstellen, sondern auch auf vielfältige Weise marginalisiert, benachteiligt, strukturell sind und so. Also das hat einfach so einen wunderschönen Effekt, und das erlebst du wahrscheinlich öfter, oder?
Dass das jemand zurückmeldet, meinst du? Ja, also das ist mir total wichtig. Ich finde das total schön, dass ich genau, reale Menschen abbilden darf, so, die sich dann nochmal, also es hat auch, glaube ich, noch nie jemand gesagt, er möchte das nicht. Mhm. Ich habe ihn vorher angefragt, ob das okay wäre, und kriegt da wirklich immer durchweg positive Reaktionen und finde das total schön, ja, dass das eben so umgesetzt werden kann. Und durch Social Media ist es natürlich auch komplett, also viel einfacher, Rückmeldungen zu bekommen, das muss man auch sagen, ne? Das ist schon oft so, dass mich auch fremde Personen anschreiben und sagen, total schön, sie freuen sich total, ne? Das ist vielleicht früher schwieriger gewesen, ne? Aber jetzt, ja, das ist schon ein total schöner Austausch einfach, ja.
Also ich finde, wertvoll. Es hat halt diesen doppelten Empowern-Effekt, ne? Für die Kinder und die Familien, die du illustrierst, aber natürlich auch für alle anderen, die sich in den 0815 weißen heteronormativen Kinderbüchern so nicht wiederfinden. Ja. Und das finde ich halt so das Schöne dabei, dass du das auch bedacht hast, weil das ist ja auch nochmal doppelt Arbeit für dich. Und hat aber so, daran merkt man, finde ich, dass diese Bücher auch über Crowdfunding und so, dass die auch so Herzensprojekte sind. Das finde ich einfach total schön, ja.
Ja, nee, das stimmt wirklich.
Wie hat sich das denn bei dir entwickelt? Also du hast vorhin gesagt, dass so dein Umfeld dich dazu inspiriert hat, auch mehr Diversität in deinen Illustrationen darzustellen. Aber wie hat die Arbeit an diversen Illustrationen auch deine eigene Perspektive und dein Verständnis von Diversität beeinflusst?
Ja, also wie auch in der Alle-Kinder-Bibel so schön steht, wir betrachten uns als Lernende. Und das kann ich einfach immer nur wieder sagen. Also ich gebe mein Bestes, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass mehr und Fehler passiert. Und deshalb lerne ich jedes Mal mit jedem Buch auch irgendwie dazu und mit der Begegnung, mit jedem Kontakt, den ich so habe. Und das ist eigentlich ganz toll, auch selber zu sehen. Also ich nur so ein Beispiel, dass ich bei meinem ersten Kinderbuch, das ich gemacht habe, zum Beispiel, wie selbstverständlich, also es gab diese Familie auch, deswegen war das auch so abgebildet, wie diese Familie auch lebte, in einem Haus mit Hühnern und Garten und so weiter. Aber dennoch habe ich dieses Narrativ wieder bedient, jede Familie wohnt in einem Reihenhaus mit Garten und so weiter, obwohl ich selber gar nicht in einem Reihenhaus mit Garten wohne. Aber das war so drin, dass in dem Kinderbuch natürlich eine Familie ein eigenes Haus hat und natürlich auch irgendwie Haustiere hat und auch einen Garten hat, ne? So. Und das habe ich dann bei den nächsten Büchern natürlich bedacht, weil mir das dann selber aufgefallen ist. Mhm. Und und so kommt mit jedem Buch was Neues dazu. Genau, ja.
Wie bei uns, also in der, also die Alle-Kinder-Bibel ist ja, für die, die es nicht wissen, es gibt so eine Projektgruppe hinter der Alle-Kinder-Bibel. Mhm. Wir haben uns von der VEM überlegt gehabt, wir würden gerne eine multidiverse Kinderbibel haben und haben uns dann auf die Suche gemacht und haben dich gefunden und Andrea Karimé gefunden und haben das dann aber als Projektgruppe, haben wir uns die Bibelgeschichten überlegt, die da reingekommen sind und haben uns überlegt, was ist uns an den verschiedenen Bibelgeschichten auch wichtig, was für Diversitätskriterien wollen wir da nochmal auch deutlich machen, wie wollen wir auch theologisch nochmal darstellen, dass die Bibel von vornherein eigentlich ein multidiverses Buch ist, was eine multidiverse Gesellschaft anspricht und nicht so heteronormativ eurozentrisch gedacht ist. Und das war ja auch so ein Projekt, wo wir ja sehr eng mit euch zusammengearbeitet haben. Gerade bei der Frage kam das ja schon durch, ne? Das war zum Teil freies Arbeiten, zum Teil war das ja auch ein Arbeiten, dass wir beide uns Sprachnachrichten hin und her geschickt haben. Und
total.
Ich hatte halt die Illustrationsgruppe, die dann immer wieder Feedback gegeben hat und wir beide haben uns dann so Sprachnachrichten hin und her geschickt. Ich weiß gar nicht, darf man das datenschutzrechtlich überhaupt so sagen, dass wir das getan haben?
Wir haben es getan.
Das war
so.
Natürlich über einen doppelt und dreifach gesicherten Kanal.
Wir schneiden es raus.
Naja, so oder so. Jedenfalls gab es da ja auch dann immer wieder auch nochmal Hinweise, das und das, so und so. Also bei der Alle-Kinder-Bibel 1 kann ich mich dran erinnern, mit gerade so der Arche, dass wir gesagt haben, die ist total eurozentrisch und die müssen wir nochmal neu machen und so. Und das war zum Beispiel auch so ein Moment, da bin ich bin ja auch in Deutschland geboren, aufgewachsen, habe einen eurozentrischen Blick auf diese Welt, den kann ich auch nicht so einfach, also es ist ein stetiger Lernprozess so. Aber das sind ja so Momente, wo man selber, wie du gerade auch schon gesagt hast, mit dem Reihenhaus und so selber so entdeckt, so, okay, da ist mein Blick jetzt doch noch nicht so divers, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Fällt dir da noch so ein Beispiel ein, das muss jetzt auch nicht aus der Alle-Kinder-Bibel sein, so generell, wo du noch merkst, okay, da das ist so ein Moment, da merke ich auch noch mal in mir total die Vorurteile Und was unsere HörerInnen natürlich auch interessiert, wie gehst du dann damit um? Weil man spürt ja auch innerlich selber auch so ein bisschen Scham bei sowas und so. Hast du da einen Tipp?
Also, absolut, natürlich. Wir sind ja alle mit Vorurteilen aufgewachsen, das ist ja nun mal so. Und auch so sehr man sich bemüht, das abzulegen, also bin ich überhaupt nicht frei davon, ist ja leider, ist ja nun leider so. Deshalb war ich auch super dankbar, dass ich diese Illustrationsgruppe an meiner Seite hatte. Das ist ja wirklich schon sehr besonders in diesem Projekt. Das ist ja sonst nicht üblich. Also ich versuche schon über jedes Buch ein Sensitivity Reading oder eben auch für Illustrationen drüber gehen zu lassen und zu gucken, dass mir da nichts passiert, was jemanden verletzen könnte. In dem Fall war ich aber sehr, sehr dankbar darüber. Und bei der ersten Alle-Kinder-Bibel war es ja schon so, dass wir uns ein bisschen finden mussten. Das hatten wir letztes Mal auch besprochen, ne? Dass wir erstmal gucken mussten, wie kann es funktionieren. Und dieses Mal, fand ich, waren wir schon so ganz Profis.
Voll, ne?
Ja, ich fand schon, das war ein totaler Unterschied, weil direkt klar war, an wen wende ich mich, nämlich an dich. Und du hast es gebündelt, das Feedback, und mir wieder zurückgeschickt. Das war total hilfreich. Und konnte ich mir für jedes Buch gefallen lassen, ehrlich gesagt. genau, und es war aber auch so eine schöne Mischung aus, ich schlag was vor oder ich mache eine Skizze und schick die euch und ihr sagt mir, nee, also das also gar nicht negativ gewertet, sondern das geht so nicht. Wir müssen dann nochmal neu überdenken oder mach doch mal dies oder mach mal so. Und das war super. Also das hat total zusammengepasst. Genau. Und deshalb bin ich da sehr dankbar für. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich immer noch merke, dass ich irgendwelche Narrative bediene, so alte, ne, wie es bei der Arche zum Beispiel. Da fällt mir jetzt gerade so eine ganz schöne Begegnung ein. Ich hatte auf der letzten Buchmesse in Leipzig Raul Krauthaus und Adina Hermann, das weiß ich den Namen nicht, kennengelernt. Es waren super schöne Gespräche und die haben gemeinsam ein Buch rausgebracht mit einer Person in der als Hauptcharakter, der im Rollstuhl sitzt. Und die beiden haben mir nochmal gesagt, wie wichtig ihnen das ist, dass der Rollstuhl ein Hilfsmittel ist, das total unterstützend im Alltag ist, aber dass man natürlich dieses Narrativ gefesselt an den Rollstuhl überhaupt nicht bedienen sollte in Büchern. Und da ist mir aufgefallen, dass bei mir wirklich alle Kinder, die mit Rollstuhl unterwegs sind, auch immer drin sitzen. Und habe beim nächsten Buch, das ich jetzt mit Britta Kiewit gemeinsam gemacht habe, zum Beispiel darauf geachtet, dass das Kind, das einen Rollstuhl als Hilfsmittel hat, aber nicht auf allen Seiten mit Rollstuhl ist, sondern eben zum Beispiel auf der Fufu-Insel, auf der es landet, in der Liege, im Liegestuhl liegt und der Rollstuhl steht dahinter. So, also genau, und das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bewusst und da bin ich total dankbar für. Und das geht halt auch irgendwie nur über Gespräche und über dazulernen und offen bleiben. Und natürlich ist man vielleicht im ersten Moment so ein bisschen irritiert oder fühlt sich so ein bisschen beschämt, dass man das nicht direkt verstanden hat. Aber das ist ja für alle so, ne? Alle lernen ja dazu und deswegen sind ja Fehler nur hilfreich.
Du hast ja jetzt schon einiges an Einblick gewährt in deine Arbeitsprozesse, aber und du hast ja auch gesagt, dass viele Charaktere in deinen Büchern auf reale Personen basieren. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen. Wie entwickelst du diese Charaktere? Machst du irgendwie Recherche und so weiter? Also gerade wenn es so darum geht, besonders diverse Charaktere darzustellen.
Also genau, wie wir ja eben schon drüber gesprochen hatten, dass viele Personen ja auch real existieren. Das ist natürlich auch schon mal hilfreich, weil ich da auch viel Input bekommen kann, ne, von den Personen auch, die auch viel Einblick in ihr Leben auch geben teilweise, ne, über Social Media oder über private Kontakte, dass ich da eben mich viel vorher austausche und auch dann im Nachhinein auch gucke, ob das so geht, ob das in Ordnung ist, auch mir das Feedback einhole. Genau, das ist total wichtig, um eben in diesem Prozess was dazu zu lernen, ja.
Nun habe ich gerade bei diesem neuen Buch, was ja noch gar nicht erschienen ist, Charlie und die Schnipseljagd, konnte man so ein bisschen auf Instagram auch verfolgen, wie du dir dann, das fand ich persönlich total attraktiv, Sushi geholt hast, um Sushi zu illustrieren oder irgendwas auch mit, war das mit Brokkoli oder so, irgendwas, so wo man so denkt, was macht sie da? Ihr Job ist irgendwie doch nicht nur so an ihrem Schreibtisch sitzen und illustrieren, sondern es war auch, ich meine, dieses Buch jetzt ist auch ein interaktives Mitmachbuch, aber auch der Prozess schien sehr interaktiv zu sein, wie du dann eben auch deine Recherche betreibst, Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, genau. Also gerade bei Büchern, die jetzt nicht gemeinsam mit einem Verlag entstehen, ist so ein bisschen der Vorteil. Da habe ich ja auch einige gemacht. Ich mache immer so einen kleinen Mix, immer mit Verlagen, aber auch mal probiere ich mal sowas rauszubringen. Und der Vorteil da ist, dass man ja so ganz frei ist und auch zeitlich unbegrenzt, außer dass man natürlich irgendwie Geld verdienen muss. Aber genau, da hat man so ein bisschen mehr Spiel, weil es eben keine Deadlines gibt, außer die, wie man sich selber setzt. Und da ist es ganz schön, so die Community mitzunehmen. Also das mache ich immer ganz gerne. Und in dem Fall war es zum Beispiel so, das sollte ja ein Buch über den Esstisch sein. Also das, die beiden Hauptcharaktere fallen quasi in so eine Essenswelt hinein. Und da haben wir zum Beispiel genau die Community befragt, was sie gerne essen, was sie gar nicht gerne essen, was die Kinder lieben, mhm. was die Lieblingsgerichte sind oder was auch Gerichte sind, die normalerweise gar nicht in einem Buch vorkommen. Und haben das dann so, ja, gemeinsam erörtert, was könnte es wohl werden. Das sind, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Essenswelten und eben zum einen eine Fufu-Insel oder Sushi-Hüpfsteine und so weiter. Und ja, da brauche ich natürlich das Essen zu Hause, ist ja klar. Das war ganz uneigennütz.
Aber das finde ich total schön, dass du eben nicht nur auf deine eigenen Skills und deine eigene Fantasie dich zurückrufst, sondern dass du viele Menschen mit einbeziehst und auch sozusagen deinen Blick auch nach außen weitest, wenn es darum geht, diese Geschichten zu gestalten und zu erzählen. Finde ich total schön.
Ja, also wenn das möglich ist, mache ich das immer sehr, sehr gerne.
Du machst das wahrscheinlich, wenn deine Kinder in Schule und Kindergarten sind oder sind die dann mit dabei und habt ihr gemeinsam total Spaß so dabei, wie ihr dann den Brokkoli aufschneidet und dann zeichnet und
Ja, das stellt man sich so vor, ne? Nee, ja. Nee, das mache ich alleine. Die kriegen das schon mit, aber es ist halt einfach ein Job für sie, ne? Mhm. Ja, dann bin ich da halt am Arbeiten.
Aber ich stelle mir das auch total schön vor, wenn deine Bücher dann kommen und die Kinder halt so, wow, dieses Buch hat Mama gemalt.
Ja, ich finde das immer ganz süß, wenn die Besuch haben und ich bin ja dann manchmal noch am Arbeiten und die spielen halt und dann kommen die manchmal rein und dann sagen die Freundinnen, die dann eben dabei sind, sagen dann so, ach, machst du wieder ein neues Buch? Mhm. Und um was geht's da? Und können wir mal gucken und so? Und das ist ganz süß, weil ich finde, das ist so ein Beruf, der ist so leicht zu verstehen. Weil ich finde oftmals, selbst mir geht's manchmal so, dass ich, wenn jemand sagt, ich mache das und jenes, dann denke ich mir, aha, gut, kann mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Und bei Kinderbuchillustratoren ist es so klar.
Das stimmt, ist bei mir meistens so.
Voll, ja, voll. Oder? Wenn Leute irgendwie sagen Unternehmensberatung, dann denke ich, okay.
Wow. Gerade Kinder, aha.
Genau, und das ist so leicht zu verstehen. Dann sitze ich da, dann sehen sie mich, wie ich das male und dann kommen sie beim nächsten Mal, dann liegt es dann das Buch da und dann sagen die, ach, es ist fertig. Das ist ganz süß irgendwie. Ja.
Schön.
Und wenn du sagst, dass du ganz viel mit der Community arbeitest und so weiter und das dann auch, also auch deine Arbeitsschritte zeigst, auch die Ergebnisse zeigst und das Ergebnis ist ja dann häufig auch so in Buchform da. Wie ist denn so die Rückmeldung, die du bekommst von den Leuten? Also du sagtest ja schon, Sarah, du hast es ja eben auch schon gesagt, dass es für die Leute ganz toll ist, wenn sie sich selbst wiedererkennen oder sich, also oder auch Menschen, die wie sie sind, sehen. Mhm. Was kommt davon an bei dir?
Ja, also das ist sehr schön, weil wirklich, wie habe ich ja vorhin schon mal gesagt, durch Social Media, dass es so leicht gemacht wird. Ne? Das kriege ich wirklich sehr, sehr viele, sehr nette, persönliche Nachrichten, auch Fotos geschickt von den lesenden Kindern oder so. Das ist schon sehr süß, ja. Also das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie, ne? Das ja, es ist eine viel Interaktion und es ist einfach eine sehr positive und sehr wertschätzende Community, die ich da glücklicherweise habe.
Das finde ich auch immer total schön. Ich kriege auch sehr, sehr viele Bilder dann, die ich natürlich nicht veröffentlichen darf und so, aber von Kindern geschickt, die Alle-Kinder-Bibel lesen. Und was total schön ist, ja auch ein sehr besonders ist an den Alle-Kinder-Bibeln, ist, dass Andrea hat ja auch den Aspekt der Mehrsprachigkeit da so mit reingebracht. Ne? Sodass Andrea hat sich auch, also hat total viel Arbeit da reingesteckt, dann auch internationale Familien zu connecten und da halt verschiedene Worte, also jetzt das Wort Tisch zum Beispiel in verschiedenen Sprachen auch herauszufinden, wie es heißt. Und da gibt es auch hinten in den Alle-Kinder-Bibeln gibt es halt auch eine Tabelle, wo man nachgucken kann. Und du hast das in die Illustration dann in dem Tisch in dem Fall mit eingebaut, sodass Kinder aus die eine internationale Familiengeschichte haben und mehrsprachig aufwachsen, auch so ihre Sprachen auch darin erkennen. Und gerade da kriege ich also wirklich ganz oft auch Rückmeldungen von Kindern, manchmal auch Fotos geschickt und so, wow, guck mal da steht da in unserer Sprache drauf und wie sie das so, wie sie das so entdecken und sich darüber freuen und da wird die Freude dann mit uns geteilt. Und das finde ich auch, also das finde ich auch total schön, muss ich sagen.
Ja, das war eine super gute Idee. Auf jeden Fall. Also das hat nochmal so einen ganz besonderen Mehrwert in diesem Buch speziell oder in diesen beiden Büchern jetzt ja inzwischen. Mhm. Dass eben auch diese Verbindung zwischen Text und Bild irgendwie so schön dadurch entstanden ist. Ne? Und ich liebe ja Andreas poetische Texte. Ich finde das total schön, wie sie schreibt und wie sie den Bibelgeschichten nochmal so einen ganz anderen Wert gibt, wie ich finde. Und finde das total schön, dass es eben da nochmal so eine, nicht nur, dass dann abgebildet wird, was in den Texten steht, sondern dass eben, also muss man auch dazu sagen, ich kriege immer erst Andreas Texte, haben wir jetzt irgendwann so festgelegt, ich kriege Andreas Texte und dann schreibe ich das, dann male ich dazu, so rum. Aber ich finde es auch total schön, dass eben dann nochmal so ein speziell, so eine Verbindung eben nochmal ist, dass eben auch das Wort im Bild zu finden ist. Das ist total schön und diese Mehrsprachigkeit eben so gewertschätzt wird. Das ist eine richtig gute Idee gewesen, ja.
Nun kann man ja sagen, wenn man jetzt hier all diese Bücher, die hier so auf dem Tisch liegen, auch sieht und manchmal kriege ich auch die Rückmeldung so von Leuten, die Fernsehen gucken und Medien konsumieren und auch Kindermedien konsumieren, die sagen, naja, Diversität, das ist ja jetzt überall, das ist ja jetzt irgendwie auch so im Mainstream angekommen, das ist ja alles durchdiversifiziert und da kann man auch jetzt eigentlich nichts mehr bemängeln, ist ja, wir sind total vielfältig in all unseren Darstellungen und so, solche Rückmeldungen gibt es. Wie reagierst du darauf, wenn Leute sowas sagen?
Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Sehr viel Luft, würde ich sagen, nach meinem Empfinden. Und ich glaube, dass sich auch gerade Verlage irgendwie da auch mehr trauen dürfen noch. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Platz. Und Vielfalt nimmt ja niemandem was weg. Also man kann ja nur gewinnen. Und ich glaube, das ist noch nicht bei allen angekommen.
Ja. Nun ist aber ja schon auch, also wenn ich mir jetzt anschaue, was ich so als Kind gelesen habe und wenn ich mir jetzt anschaue, was meine Kinder als Kinder lesen, nun hängt das auch damit zusammen, dass ich auch bewusst auf die Suche gehe. Mhm. Und das finde ich jetzt auch nochmal ein Kriterium, was berücksichtigt werden muss. Vielfältige Kinderbücher muss man sich auch leisten können. Mhm. Also es gibt so ein paar Verlage, wo dann so ein Kinderbuch mal eben 25 Euro kostet. Das zahle ich dafür, weil mir das wichtig ist. Aber das kann man ja bei weitem nicht von allen Menschen verlangen. Und gerade auch, ich meine, viele migrantisierte Familien werden ja auch strukturell in unserer Gesellschaft benachteiligt und sind dadurch auch ökonomisch benachteiligt. Also können sich das zum Beispiel auch gar nicht leisten. Deswegen war es uns bei der Alle-Kinder-Bibel ja auch immer sehr, sehr wichtig, den Preis möglichst weit unten zu halten, sofern es denn ging. Mhm. Und das ist ja auch nochmal so ein Kriterium, wo ich sagen würde, naja, das kann sich nicht jeder leisten. Und dennoch gibt es aber mehr Vielfalt. Also es hat sich ja auch was entwickelt in den letzten Jahren, oder?
Das waren ja zu viele.
Ja, aber viel, ne? Ja, es ist, in meinem Kopf ist manchmal viel los.
Ja, das ist doch gut. Also zum einen, das stimmt natürlich, ne, dass es oft sehr teure Bücher dann auch sind, weil auch oft die Verlage kleiner sind, die sich das trauen. Oder dass es gerade Verlage sind, die sich darauf spezialisieren, dass sie sagen, wir wollen ganz bewusst diverse Kinderbücher machen und dann müssen die aber kleinere Auflagen machen, weil sie eben noch nicht so groß sind und nicht so finanziell gestärkt sind. Dadurch wird wird dann das Stückpreis pro Buch teurer, ne, um das so eine Transparenz zu schaffen, weil am Ende bleibt wirklich nicht so viel übrig, das denkt man immer, aber ja, auch selbst wenn ich selber Bücher mache, müssen wir auch immer gucken, mussten dann teilweise auch schon den Preis anheben, was total schade ist, aber das funktioniert halt teilweise dann nicht mehr, sonst bleibt nichts übrig. Genau, und die großen Verlage, habe ich manchmal das Gefühl, die trauen sich manchmal nicht so oder die müssen halt auch abwägen finanziell, die sagen dann oft, wir machen Bücher, die immer gut laufen oder die, wo es schon eine Reihe gibt und die eventuell eben dann doch diese traditionellen Familienformen zeigen und wagen sich dann aber auch mal an so ein Buch ran wie Mein kleiner großer Herzensmensch zum Beispiel, das ich bei Carlsen rausgebracht habe mit Brix Schaumburg gemeinsam und trauen sich dann da eben mehr Vielfalt abzubilden oder Diversität abzubilden und nehmen das Risiko in Kauf, dass sich das dann vielleicht nicht so gut verkauft wie andere Bücher. So, ne? Das ist schon immer noch ein Prozess und ich glaube, ja. Also es ist schon
Aber das ist interessant, was du sagst, dass gerade die großen Verlage, wo eine größere finanzielle Sicherheit auch ist und die auch größere Auflagen und so weiter rausbringen können, größere Zahlen, dass die häufig eher konservativer sind, so in ihren, würdest du das so sagen?
Also ich habe das Gefühl, dass sich manchmal kleine Verlage oft dann mehr trauen oder extra dafür sich daraus gründen. Ne? Es gibt ja dann einige Verlage, die sich wirklich gegründet haben, um speziell diverse Kinderbücher rauszubringen. Ja.
Und auch wenn das jetzt mehr Mainstream, also vielleicht, du sagst, es gibt, ist noch viel Luft nach oben und viele, gerade große Verlage, gucken vor allem darauf, verkauft sich das wirklich? Mhm. Also lohnt sich das auch ökonomisch, finanziell für uns? Oder ne, ist das, also meine Frage ist, ist es wirklich, selbst wenn es jetzt so mainstreamig oder mehr Mainstream geworden ist, siehst du auch, vielleicht sogar mittlerweile in Deutschland so eine Art Rückwärtsentwicklung. Also in den USA zum Beispiel, da hat Disney schon einiges zurückgefahren.
Nach dem Trump, an die Macht kam.
Inklusiven Charakteren, diversen Charakteren, nachdem Trump an die Macht gekommen ist. Also dass dann zum Beispiel Transcharaktere aus Filmen und Serien wieder gestrichen wurden. Und ja, auch in Deutschland hat man jetzt gerade auch die Bundestagswahl, wo man auch gesehen hat, dass es wirklich einen deutlichen Rechtsruck oder auch mehr so das konservative Lager auch eher sehr groß geworden ist. Siehst du das so, dass sich dieser Mainstream auch so weiter dahin entwickelt wird oder ist da sogar, gibt's da sogar so eine rückwärtsgewandte Entwicklung?
Ja, also ich habe jetzt nicht den allüberfassenden Überblick. Ich kann jetzt da nicht für alle sprechen, so, aber ich kriege schon von anderen Autorinnen teilweise die Rückmeldung, dass es schwieriger ist, im Buchmarkt Bücher zu platzieren, die jetzt nicht nur heiter sind von mir aus, dass das wieder schwieriger geworden ist. Ne? Und auch gerade als POC ist es, glaube ich, nochmal ganz anders, da auf dem Markt Fuß zu fassen. So ist mein Eindruck und das, was ich so mitbekomme teilweise. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, so dass es wirklich auch teilweise richtig schwierig ist. Und ob da jetzt der also es gibt natürlich eine große Auswahl, aber wie du sagst, Sarah, man muss schon danach suchen auch ein bisschen, man muss sich das raussuchen. Und dann ist es teilweise auch so ein bisschen, dass man gucken muss, manchmal gut gemeint und nicht so gut gemacht. Also das ist dann auch teilweise, ja, dass man wirklich da gut daran tut, wenn man sich irgendwie auch Rückmeldungen einholt, weil es, glaube ich, auch schwierig ist manchmal, wenn man eben so privilegiert ist, so wie ich auch, dass man dann keine Bücher macht, die gut gemeint sind, aber dann am Ende niemandem was bringen oder vielleicht noch was verschlimmern sozusagen.
Naja, das muss man ja auch nochmal bedenken. Ne? Du hast gerade schon mal einmal kurz das Stichwort Sensitivity Reading eingebracht. Und da ist es ja auch so, da gibt es ja jetzt nicht Leute, die sagen, ach komm, das mache ich mal ehrenamtlich, weil das ist der Sache wert und so, sondern das sind ja auch Menschen, die davon leben, die sind freiberuflich unterwegs und bieten Sensitivity Reading an. Eben um nochmal über Illustrationen, Texte drüber zu schauen und zu gucken, aus einer Expertise heraus, gibt es da Aspekte, die gerade marginalisierte Menschen, die wir damit ja auch erreichen und empowern wollen, vielleicht aber auch verletzen können, weil gut gemeint ist nicht immer gut. Genau. Und diese Menschen muss man auch dafür bezahlen. Und so ein Verlag muss das ja auch mit einberechnen dann in die Kalkulation. Und ich weiß ja selber, wie knapp bemessen das manchmal alles ist. Und man weiß ja jetzt auch nicht, kaufen die Menschen das oder nicht? Gerade auch bei bei queeren Familien, bei anderen Familienformen als Mutter, Vater, Kind, junge Mädchen, Reihenhaus, Bums, fertig. Wollen das Menschen wirklich? Und da gibt's ja jetzt auch nicht so richtig so, man weiß nicht so richtig heutzutage in der Entwicklung und so, kaufen das Leute oder nicht? Gleichzeitig kann man aber, finde ich, schon auch faktisch festhalten, dass jedes zweite Kind in Deutschland in der Grundschule internationale Familiengeschichte hat, Migrationshintergrund hat. Also wir reden hier von der Hälfte aller Kinder. Und gleichzeitig ist diese Diversität, jetzt wieder viel in meinem Kopf los, was kommt direkt
wieder. Mach weiter bitte.
Diese Diversität merken wir eben auch, du sprachst es gerade an, Thea, im Bundestag zum Beispiel sind jetzt im neuen Bundestag weniger Menschen mit Migrationshintergrund, weniger Frauen
auch.
Weniger marginalisierte Menschen als im letzten Bundestag. Also man merkt auch einen Rückgang. Diejenigen, die uns in der Politik vertreten, die haben diese Perspektive nicht mehr automatisch mit. Die Menschen, die in den Vorstandstischen der Verlage sitzen, haben auch meistens diese Perspektiven nicht so mit drauf. Und da muss man auch sagen, das sind wirtschaftliche Unternehmen, die gucken, womit können wir am meisten Profit einfahren.
Ja gut, aber dann frage ich mich auch, wenn es dann, es gibt ja auch sehr viele erfolgreiche Projekte. Also,
die alle Kinderbibel zum Beispiel.
Also nicht nur, aber ich vorhin habe ich ja auch schon Disney genannt, ne? Also wo wo die oder es gibt oder Marvel oder sonst was, ne? Das ist jetzt alles ein bisschen größer und ein bisschen anderes Genre und so, aber wo ja auch die Filmstudios oder die Verlage oder was auch immer gemerkt haben, ach krass, dafür gibt's ja auch einen Markt. Also das kaufen Leute ja auch. Also wo sie dann selber auch sehr überrascht waren darüber, dass Kinder vielleicht auch gerne eine Superheldin sehen oder dass Kinder sich auch freuen, wenn die Prinzessin nicht nur weiß und blond ist. Und also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht beides irgendwie, also diese Gleichzeitigkeit auch von einerseits gibt es vielleicht dann auch mal einen Shitstorm, wenn die sagen, oh nein, diese Figur, die wir vielleicht von früher kennen, sieht jetzt plötzlich anders aus, wenn es zum Beispiel eine Neuerzählung ist. Und gleichzeitig merken die, ah, okay, da gibt es auch Potenzial, also da gibt es auch eine Zielgruppe, die wir vorher nicht so bedacht haben, die auch Interesse haben, unsere Produkte zu konsumieren, wenn sie sich eher selbst auch gespiegelt sehen in diesen Erzählungen.
Ja, aber ich glaube, da musst du zwei Seiten betrachten. Zum einen denke ich manchmal, wir sind zu sehr auch in unserer Bubble. Da gibt es natürlich viele, die sagen, wow, super und totale Fans sind. Gleichzeitig kann man bei der Alle-Kinder-Bibel, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, da gab es natürlich auch Widerstand. In Teil 1 steht drin, Gott ist queer. Da gab es genug Leute, wo es einen großen Aufschrei gab. Mhm. Gleichzeitig ist sie gerade in die 6. Auflage gegangen. Mhm. Also ich meine, die Zahlen sprechen für sich, ne? Da gibt es anscheinend siebte Auflage in 2 Jahren. Mhm. Da muss man auch mal sagen, sorry, ihr könnt noch so laut schreien, dass Gott nicht queer ist, eurer Meinung nach. Aber das Ding verkauft sich einfach richtig, richtig gut. So, also es gibt einen großen Markt an Menschen, die sagen, boah, endlich gibt's mal eine Kinderbibel, die auch wirklich der Theologie entspricht, die wir unseren Kindern mitgeben wollen. Nämlich nicht, dass Jesus weiß und eurozentrisch ist und nicht, dass nur Mutter, Vater, Kind, diese Familie von gab's zu Zeiten der Bibel gar nicht, dargestellt werden und so weiter, gibt's ja 1000 Sachen noch, sondern wir sind froh und deswegen kaufen wir das. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch in gewisser Form eine Bubble. Denn es gibt natürlich auch die, die machen den Aufschrei und sagen, wow, Gott ist nicht queer. Und die sagen, nein, deutsch ist man, wenn man blond und weiß ist. Und das will ich auch in deutschen Kinderbüchern meinen Kindern so beibringen. Das ist erstmal so, aber ich meine, guckt euch die Wahlergebnisse an. Das sind eine Menge Leute, die so denken und die danach auch ihre Kaufentscheidung treffen. Und wenn wir uns anschauen, was ist günstig zu erwerben im Spielzeug, im Mainstream von Kinderbüchern und so, dann sind das Anna und Elsa, dann sind das Bibi und Tina, dann ist das meine Freundin Conny, die sind alle blond und weiß mit einer roten Schleife im Haar. So, also, ne, das muss man ja auch schon nochmal sagen. Das sind immer noch die Heldinnen sind, jetzt sind sie Mädchen, Gott sei Dank, aber sie sind, also, ne?
Sie sind halt extrem weit verbreitet, ne? Und es gibt sie in allen möglichen Formen. Also
du kriegst sie überall drauf, auf Socken, über T-Shirts, über alles. Ja.
Also genau, da finde ich ja immer, es kann ja auch nebeneinander existieren, das ist ja auch okay, hat ja alles seine Berechtigung so, aber schön ist ja, wenn man die Auswahl hat. Und um nochmal zurückzukommen darauf, dass du vorhin meintest, dass oft auch die Bücher so teuer sind und dann eben gar nicht so viele Kinder oder Familien erreichen, die es gerne haben. Da finde ich es immer schön, wenn man so Möglichkeiten schafft, zum Beispiel irgendwie einen großen Schwung an Bibliotheken abgeben, ne? Dass man dann, weil die oft ja auch frei zugänglich sind, gerade für Kinder, die kriegen dann einen Bibliotheksausweis und können sich ausleihen, was sie möchten und sich dann da auch wiederzufinden oder dann dahin gehen zu können und sich das anzugucken, ist halt zum Beispiel eine super Möglichkeit, das zugänglich zu machen für verschiedene.
Boah, echt ein Hoch auf Bibliotheken, ne? Ja, also das habe ich auch, ich merke auch, dass ich mit meinem Kind die Bibliothek wieder neu für mich entdeckt habe. Das ist, also ich weiß noch, dass ich als Jugendliche und oder als ich noch jung war, halt sehr viel in die Bibliothek gegangen bin, weil ich kein Geld hatte. Mhm. Und dann war das lange Zeit lang nicht mehr. Und jetzt mit meinem Kind einfach, dass wir regelmäßig in die Bücherei gehen, merke ich gerade so meine Liebe für die Bücherei gerade wieder.
Das, ja, das ist so einfach wundervoll. Super.
Das bei uns gab es immer den Bücherbus. Ort.
Ah ja.
Kennt ihr den Bücherbus? Nee, der kam bei uns immer. Nicht. Der kam immer donnerstags. Von der Bücherei.
Ja, das ist super. Oh.
Da konnte man die Bücher abholen und abgeben und stöbern drin. Das war ein Bus mit Büchern drin von der Stadtbibliothek. Ja. Ja, Oberhausen, meine Heimat, einfach schöner.
Oberhausen, da war's, der Buchbus. Nee, den gibt's in Köln, glaube ich, nicht. Ja, aber das finde ich zum Beispiel halt so eine gute Sache. Ja.
Ja. Hast du eigentlich einen Lieblingscharakter in deinen Büchern?
Nee, einen einzigen jetzt nicht, aber ich merke das schon, dass wenn ich so am Charakterdesign bin und am Anfang der Geschichte stehe, dass ich mich irgendwie so mit den Personen so vertraut mache. Und dann ist das wie so ein kleiner Freund oder Freundin. Also ich mag die dann richtig gerne, obwohl die ja nur auf Papier sind, sage ich mal. Aber trotzdem habe ich so einen persönlichen Bezug und es macht total Spaß, denen so Leben einzuhauchen und denen so kleine Details mitzugeben und irgendwie so Eigenheiten und so. Das macht total Spaß und am Ende mag ich die alle gerne, ja.
Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo du Jesus hättest sagen können.
Jesus. Schneide den Rest raus. Ja, Jesus hatten wir auf jeden Fall einen langen Prozess, erinnere ich mich.
Hatten wir einen langen, Jesus.
Sehr langen Prozess.
Das war ein langer Weg mit diesem Jesus. Wie können wir den Jesus jetzt so darstellen? Wollen wir ihn haben? Und ich weiß noch, bei der ersten Illustration war es Jesus und Bartimäus.
Richtig.
Und dann haben wir geguckt auf der Seite, Jesus darf auf gar keinen Fall die hellste Person auf der Seite sein. Und dann, wie dunkel wird Jesus? Wie hell wird er? Wie groß? Ja. Wie klein? Was hat er an?
So, das war ein Prozess.
Jesus war ein Ding, ne?
Das stimmt.
Der wurde uns auch zum Freund.
Der wurde uns zum Freund und bei uns war auch vor allen Dingen wichtig, dass er nicht so groß ist, körperlich. Ja. Ne? Haben wir gesagt, dass wir auch ruhig mal kleiner sein dürfen. Das ist mir so hängen geblieben, ja. Und dann haben wir ganz viel hin und her probiert und so. Und jetzt ist er. In der zweiten wussten wir ja schon, wie es geht.
Da war er dann einfach nur noch, okay, genau. Jesus jetzt eine noch auf die Seite.
Eine wiederkehrende Figur.
Aber das finde ich auch so schön, wenn der Alex
des Wortes
ist. Und
bis zum heutigen Tage.
Mal gucken, wo er ist. Aber da habe ich nämlich auch nochmal gedacht, ich finde es auch so schön, dass er hier als Kind in der Bibel dran ist.
Ja.
Ne? Dass er da diese Geschichte, wo er im Tempel mit den Gelehrten diskutiert und so. Und das mag ich zum Beispiel auch super gerne, dass er da einfach zu sehen ist und wie selbstverständlich und guter Dinge. Und es ist auch eine gute Stimmung, das war auch wichtig. Ne? Hatten wir auch ein paar Mal das Thema. Und dann aber natürlich auch als Erwachsener. Ja.
Boah, Leute, wenn ihr alle Kinderbibel 1 gut fandet, die zweite, die ist so schön geworden. Jetzt blättern wir gerade so ein bisschen durch. Dieses eine Exemplar, was wir jetzt schon haben. Das eine einzige Rezensionsexemplar, was es schon gibt.
Aber heute am Tag der Aufnahme erscheint sie, ne?
So ist es.
Man kann es
jetzt heute, ab heute.
Ab heute könnt ihr losgehen.
Überall, wo es Bücher gibt.
Ja.
Im lokalen Buchhandel empfehlen wir immer.
Genau, am besten dort.
Unbedingt.
Oh, das ist auch, wir haben ja vorhin eben über die Bücherei gesprochen, ne?
Ja.
Mein lokaler Buchladen hat jetzt Ende letzten Jahres zugemacht.
Ja, das ist wirklich schlimm.
Das ist wirklich schlimm.
Ich meine, sie hat es nicht verdient, sie war richtig alt, aber die in der Hühnefeldstraße.
Ach so, aus diesem Grund, ist ja noch schön.
Die in der Hühnefeldstraße, ja, Julian guckt auch gerade.
Okay, gut, die Straße haben wir jetzt alle. Schnell vermerken.
Ist ja nicht mehr da.
Ist ja nicht mehr da.
Die Werbung kommt zu spät.
Leg Blumen und Gedenkkränze hin.
Ja.
Alle Kinderbibel 2. Jetzt haben wir schon viel angeschnitten.
Stimmt.
Hast du eine Lieblingsgeschichte?
Also, Lieblingsgeschichte, ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Also, ich liebe ja sehr, wie Andrea die Texte geschrieben hat. Und es gibt nochmal, also genau, und da zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte geschriebener Art ist bei Trotz, Rotz, Trotz.
Willst du einmal kurz ein paar Zeilen daraus vorlesen?
Dürfen wir das?
Das dürfen wir.
Okay. Ich habe eine Trotzfahne. Sie ist rotzig und trotzig und sie heißt Hoffnung. Ich halte sie hoch. Kein Schlimmstes kann mich abhalten. Keine Strafen, keine Schreie, keine Gemeinheiten, keine schlechten Noten, keine Angst, keine fiesen Menschen, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist und mein Bestes will. liebe das. Das hat sie so schön gemacht. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
Und das, also das Kind dazu ist auch wirklich so.
Das Kind dazu ist süß.
Du hast das am feministischen Kampftag gepostet, ne?
So ist es.
Die
ja.
Trotz-Rotz-Fahrt.
Ich finde, das hat so gut gepasst. Mhm. Weibliche Wut, auch viel zu selten.
Ja, und auch, dass es auch okay ist, mal schlechte Laune zu haben.
Mhm. Total.
Gerade als Kind. Also ich musste immer irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn es mir mal nicht so gut
das
ging.
Stimmt.
Und ich einfach keinen Bock hatte zu lächeln und keinen Bock hatte, irgendwie fröhlich zu sein, sondern
ja,
einfach
noch mal als Mädchen.
Pissig war. Mhm. Und das als Mädchen ist echt, war irgendwie nicht okay. Und dann
Stimmt.
tut es richtig gut, sowas zu
Und
sehen.
Das sind alle Emotionen drin, ne? Alle Kinderbibel 2. Mhm. Wir hatten nämlich das Feedback bekommen bei der Alle Kinderbibel 1, dass da zu wenig geweint wird. Es wird sehr viel geweint jetzt.
Ja, es wird geweint, es wird getrauert
ja,
auch. Also
da fließen die Tränen.
Männer weinen, also alle weinen ja. mal in der neuen so Kinderbibel. Und trotzdem, ihr müsst nicht gleich auch, ihr könnt auch vor Freude weinen, wenn ihr es seht. Aber ihr könnt
ja.
auch einfach mitweinen. Also ja, genau.
Genau,
das
und
war ein
warte, noch eins. Jetzt ja. war das Feedback, entschuldige bitte. Genau, und jetzt hatte ich aber gedacht, und illustratorisch Spaß gemacht, haben mir natürlich auch oft die Doppelseiten, weil die so großflächig
mit Details.
Ja. Mit vielen kleinen Details. Genau, das ist einfach mein Ding. Das mag ich einfach gerne, wenn viel zu tun ist und zu sehen ist und zu entdecken ist. Und auch hier mochte ich auch besonders gerne den Friedenstraum von Jesaja, weil da eben Tiere und Menschen so gemeinsam auch sind. Also diese Kuh im Vordergrund, die umarmt wird und die Hühner sind überall zugange und die kleinen Küken und hier wird getanzt und gelacht und da weint jetzt keiner auf der Seite, aber genau, trotzdem.
Aber das finde ich auch noch mal so schön. Wir kommen ja auch noch gleich zu unserer Abschlussfrage, dem Traum von Kirche. Weißt du ja auch, ist ja kein Geheimnis. Aber da ist mir noch mal gerade so in letzter Zeit, wo alles so negativ war in der Gesellschaft und so, ist mir noch mal sehr wichtig geworden, auch mir selber vor Augen zu halten, nicht nur immer die ganze Zeit zu gucken, wogegen bin ich, was will ich nicht und so, sondern wofür stehe ich. Mhm. Und gerade den Friedenstraum von Jesaja finde ich auch so eine schöne Vision für Kinder. So kann die Welt aussehen.
Das stimmt.
Und so wollen wir miteinander leben. Und so will auch Gott, dass wir miteinander umgehen. Und so viel Vielfalt will Gott. Und das wird in dieser Illustration und auch in dem Text einfach auch nochmal so, so schön deutlich und gib Kinder was an die Hand. Also kann Kinder auch ein bisschen darin begleiten, wie es denn jetzt miteinander aussehen kann. Weil auch Kinder kriegen ja schon Krieg, politische Unruhen, das ganze Drama in unserer Politik und alles, kriegen Kinder ja auch alles mit. Und dann denen zu zeigen, nochmal, guck mal, und so hat Gott sich unser Miteinander vorgestellt. Und so kann es aussehen. Und da wollen wir hin. So wollen wir gemeinsam. Und du bist dabei und du kannst mitmachen und bist Teil davon und kannst die Welt so gestalten, wie sie für alle gut ist.
Ja, das ist eine schöne Botschaft. Total.
Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was ist denn dein Traum von Kirche? Hast du einen? Und verrätst du ihn uns?
Ja, also so wie Sarah das eben angeschnitten hat, finde ich, das trifft es schon sehr gut. Ne? Diese positive zusammen, also alle gemeinsam ziehen an einem Strang und es geht auch nicht anders. Also das muss man auch nochmal so sagen. Das ist nicht jeder kämpft für sich allein, sondern wir kämpfen gemeinsam für die Sache und voneinander lernen, super wichtig. Einfach, ne, dass man sich gegenseitig, also man auch von, also das finde ich gerade auch so schön. Wo haben wir denn die Geschichte? Die Immeraufgabe, die relativ am Ende der Bibel ist, nach Matthäus 28, 16 bis 20.
Die ja auch vorne auf dem Cover ist.
Die auch auf dem Cover vorne ist. Und da eben nochmal klar zu machen, wir lernen ja voneinander. Also wir können auch von, als Erwachsene von Kindern lernen, beispielsweise. Und das, finde ich, bringt die Alle Kinderbibel auch mega gut rüber, dass man nicht sich einbildet, man hätte ausgelernt, sondern immer noch irgendwie was finden kann und sich auch offen für Feedback ist und ja, offen bleibt. Das wäre so das, was ich dazu sagen wollen würde.
Also, schön. Einfach nur total schön. Ich freue mich total. Danke, dass du uns in deinen Arbeitsprozess reingenommen hast. Danke, dass du uns auch in deine, ja, in deine eigene Entwicklung auch, dass du da Einblick gegeben hast. Vielen Dank für diese tolle Alle Kinderbibel 2. Ich habe sie schon lesen dürfen und ich freue mich total.
Vorlesen
und
dürfen.
Wir freuen uns ja schon auf das
passende. Ich habe sie schon vorlesen dürfen.
Hörspiel, genau. Das Thea nämlich eingelesen hat und wo das die erste schon so wunderschön ist. Und ich habe es noch nicht gehört, aber ich bin mir sehr sicher,
ja,
dass es wieder
Es hat richtig Spaß gemacht.
Wird. Ja,
das war echt schön, diese Geschichten zu lesen. Und dadurch durfte ich auch schon die Illustrationen sehen. Ich hatte dann auch wirklich schon ein Exemplar, also nicht in Buchform, sondern digital dann, was ich ausgedruckt habe. Und jetzt das Buch zu sehen, Leute, ist richtig schön. Ich freue mich sehr, wenn ihr das auch liest.
Und wir freuen uns auch darüber, dass ihr zugehört habt. Teilt die frohe Botschaft der Alle Kinderbibel 2 in die Welt. Wir verlinken euch auch nochmal Anna in den Shownotes, damit ihr ihre vielfältigen Kinderbücher auch sehen und lesen und verschenken könnt. Es ist bald Ostern.
Stimmt.
Und Ferienzeit. Und das muss man ja ganz ehrlich auch mal so sagen, dass auch das Kaufverhalten, unser Kaufverhalten, und wir wissen auch, dass viele Menschen, die uns zuhören, auch
Sachen kaufen
und eher so der gehobeneren Mittelschicht. Machen wir uns nichts vor, wenn ihr meint, das ist nicht so, hört nochmal die Folge zu Klassismus. Also die meisten, die uns zuhören, die können sich das schon leisten, und mit eurem Kaufverhalten tragt ihr auch zu einer vielfältigeren und gerechteren Gesellschaft bei, in der unsere Kinder auch leben können und sollen und ein anderes Miteinander lernen. Und deswegen, ja, Ostern steht vor der Tür, Geburtstage, Taufen, Konfirmation und so. Schaut bei Anna rein. Danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schaut auch bei Andrea rein. Auch Andrea verlinken wir nochmal. Die Autorin der Alle Kinderbibel. Auch ganz viele ganz tolle Kinderbücher. Und in diesem Sinne, einen frohen Frühling allerseits. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.